Ich weiß noch, wie ich im Kindergarten einen Freund hatte und wir oft gemeinsam spielten. Und es begab sich dann eines Tages, dass wir anfingen, uns zu vergleichen. Das haben wir gerne gemacht und dann ziemlich häufig. Also während wir spielten, teilten wir die gemeinsame Leidenschaft, uns zu vergleichen. Dabei war es so, dass das, worüber wir uns vergleichen, nicht unbedingt immer der Wahrheit entsprach. Und so ging es eines Tages darum, hey, wer hat eigentlich die meisten Knochenbrüche? Ja, und ihr kennt das vielleicht, dann schaukelt sich das so hoch und ich sage, ich hab mehr. So zwei kleine Jungs, die dann spielen, ich hab da und da Knochenbruch gehabt. Ja, ich erinnere mich noch daran, wie wir uns vergleichten und wie sich das dann immer mehr so hochschaukelte, unsere Knochenbrüche. Und ich erinnerte mich, dass da natürlich sowas aufsteigt wie ein Stolz in mir. Und ich musste natürlich immer das überbieten, was der andere dann sagte. Ja? Kennt ihr vielleicht solche Situationen? Wir versuchen dann unser Haus, unser Auto daneben zu legen und guck mal, was ich hab, ja. Und ich hatte natürlich mehr Knochenbrüche als der andere. Das führt uns zu der Frage, womit wir eigentlich gerne angeben. Ja, was ist das, woran ihr euch erinnert, womit versucht ihr vor anderen Menschen gut dazustehen, anzugeben, euch sozusagen auf einen Sockel zu stellen. Zu sagen, hey, das kann ich besonders gut. Und das haben wir gerade schon gemerkt, das hat einmal so eine negative Seite, aber es hat auch durchaus eine positive Seite. Das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Für mich jedenfalls nicht. Aber vielleicht wird uns die Antwort bewusster, wenn wir darüber nachdenken, worüber wir eigentlich reden. Denn wir sagen ja auch so schön, wes das Herz voll ist, das quillt der Mund über. Also worüber reden wir in unseren Begegnungen mit Menschen? In unseren Begegnungen, wo wir uns herausgefordert sehen, wo wir vielleicht auch Konkurrenz spüren. Was machen wir da sozusagen geltend? Worüber reden wir? Ja, wenn es um Stolz geht, dann müssen wir sagen, wir sind wichtig. Dann muss ich auch sagen, ich als Person bin wichtig. Aber mir geht es so, dass wenn ich in die Welt schaue, auch wenn ich auf mich schaue, dann muss ich sagen, wir sind uns doch selbst gern die Nächsten. Unsere Anliegen zählen, unsere Statussymbole zählen, unser Auto zählt. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Golf 4 ja, unterwegs war eine lange Zeit und dann haben wir uns ein neues Auto gekauft, so ein Peugeot 308 und das hat schon was mit mir gemacht, komischerweise. Vorher habe ich immer gesagt, ah, ist doch nicht wichtig, Autos und so, das ist ein Gebrauchsgegenstand, ja, das kannst du von einem Golf 4 sagen, der schon lange auf den Straßen ist. Und dann kaufst du ein neues Auto und merkst, ups, das macht irgendwas mit dir. So ein bisschen macht das schon was mit dir, wenn du dann durch die Stadt fährst. Ja, also du merkst dann an dir, dass das irgendwas mit dir macht. Da kommt so ein Gefühl des Stolzes hoch. Ja, guck mal, ein Golf 4. So, ja. Das ist schon so, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, ne, Naomi, dass wir sagen, guck mal, unser altes Auto. Okay. Das Problem bei der ganzen Sache ist ja, dass dieser Stolz, also ich sag mal auch in dieser negativen Hinsicht, eine Folge hat. Denn Stolz erzeugt Distanz. Stolz erzeugt Ferne. Das mag für den einen oder anderen erstmal gar nicht so als Problem erscheinen, denn manche von uns mögen ja durchaus auch Distanz. Das ist ja manchmal sogar was mir gut tut und ich heb mich von anderen ab. Aber ich glaube, tief in unserer Seele, in unserem Herzen ist Distanz nicht das, wonach wir uns sehen, sondern wir sehnen uns durchaus nach Nähe von unserem menschlichen Bedürfnis. Aber Stolz schafft Distanz. Und da hängt ja dann viel mehr dran als allein die räumliche Distanz, die es vielleicht schafft zu jemand anderem, sondern es hängt auch ein soziales Gefüge dran. Ja, es geht ja nicht nur um Gegenstände, sondern es geht auch um Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich mich vergleiche und über die ich mich vielleicht stelle. Der Theologe Jürgen Moltmann, den ich sehr schätze, hat gesagt, Verhältnislosigkeit ist der Tod. Verhältnislosigkeit ist der Tod. Und das hat ja auch was mit Nähe und Distanz zu tun. Auch etwas mit Stolz und mit Abgrenzung. Und da, wo wir uns selbst die Nächsten werden, also nur noch im Verhältnis zu uns selbst stehen und Selbstdistanz schaffen, da sterben wir. Da sterben wir der Welt ab und ich glaube, und das gilt für uns individuell und das gilt für uns als Gemeinde, da sterben wir auch Gott ab. Und wenn wir uns dem heutigen Text nähern aus Epheser 2, dann finden wir da
genau dieses Phänomen der Abgrenzung, der Nähe und der Distanz und das Thema der Spaltung, die es wahrscheinlich heute noch genauso gibt, gemeinschaftlich wie individuell, zwischen Interessensgruppen zum Beispiel, zwischen Parteien zum Beispiel oder sogar innerparteilich, in Gemeinden, zwischen Gemeinden und innergemeindlich. Das ist manchmal gar nicht so offensichtlich, aber ich glaube, es betrifft uns schon in unserem Innern und es ist auch die Sehnsucht, glaube ich, in dieser Gemeinde, dass immer wieder Spaltungen, dass immer wieder Interessensgruppen, die andere und unterschiedliche Interessen haben, zusammenfinden. Das beschäftigt uns immer wieder. Und dann geht es uns aber manchmal so, dass wir unsere Interessen natürlich vertreten und das Ich über das Du stellen und merken, der andere stellt auch das Ich über das Du und da kommen wir irgendwann nicht weiter. Und dann denken wir vielleicht im Wir und richten uns gegen die da, also die Peugeot-Fahrer gegen die VWler oder diejenigen, die unterschiedliche theologische Positionen vertreten und denken, wir haben doch eigentlich die Wahrheit gepachtet und können es eigentlich besser. Dieses Gefühl, dass wir es eigentlich doch gecheckt haben, dass wir eigentlich doch besser sind, obwohl wir nach außen vielleicht sagen, ich bin da ganz tolerant. Aber tief in unserem Innern macht das doch was mit uns, je nachdem, wer jetzt vielleicht auch gewählt wird oder so, dass wir uns angegriffen fühlen und eigentlich sagen, die menschliche Welt, vielleicht kennt ihr diese Partei, hat doch die Wahrheit gepachtet. Vielleicht kennt ihr sie auch nicht. Ich wollte jetzt mit Absicht eine Partei nehmen, die keiner wählt. Ist auch, glaube ich, gar nicht möglich hier. Ja, wie auch immer. Versteht wahrscheinlich, was ich meine. Lasst uns mal in unseren Text für heute schauen. Und ich lese natürlich mit Absicht aus der Neues Leben Übersetzung, die auch da hinten steht. Wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr euch gern eine Bibel schnappen. Also ich lese aus Epheser 2, die Verse 11 bis 18. Epheser 2, Verse 11 bis 18. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes, Israel, ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung, aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nah durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Wir sind beschnitten und ihr nicht. Oder ihr seid beschnitten und wir nicht. So könnte doch der Satz lauten, den der Verfasser des Epheserbriefes als Aufhänger für unseren heutigen Predigttext nimmt. Wir sind beschnitten und ihr nicht, oder ihr seid beschnitten und wir nicht. Also aus beiden Blickwinkeln, von beiden Gruppen, von denen der Text spricht. Er hat also eine Versammlung vor Augen und diese Versammlung hat zwei Gruppen. Einmal die Judenchristen, also Juden, die zum christlichen Glauben gekommen sind, die Minderheit stellten, und Heidenchristen, also vorher Ungläubige, die zum Glauben kommen, die Mehrheit. Diese Versammlung hat der Verfasser vor Augen. Das Judenchristentum geriet nach den jüdischen Kriegen in den letzten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts immer mehr an den Rand der Kirche und musste sich ja vielen Schwierigkeiten aussetzen, warum auch immer. Gewann ja vielleicht sowas wie einen Sektenstatus in den Augen von vielen. Also wenn der Verfasser das hier so schreibt, dann möchte er nicht für eine Tolerierung von jüdischen Lebensgewohnheiten bei den Judenchristen plädieren, weil er ja selbst Christ ist. Aber er möchte sagen, hey, ihr als Mehrheit nehmt diese Minderheit an. Die gehören genauso dazu, wie ihr das seid. Und vielleicht nutzt diese Minderheit euch sogar als Gemeinde. Denn sie sind euch eine ständige Mahnung, daran zu denken, dass Gott Israel zuerst erwählt hat und nicht die Heidenvölker. Also bildet euch nichts auf euren Status ein. Gott hat sie zuerst erwählt. Lasst sie eine Mahnung sein. Gott hat Israel zuerst erwählt, um seine Heilsabsichten in dieser Welt zu verwirklichen. Sie verdienen Liebe und sie verdienen Achtung von euch, auch wenn sie diese Minderheit sind. Also es scheint hier auch das Thema von Nähe und Distanz zu sein, von Stolz und Vorurteil, von sich erheben über den anderen, der einen Gruppe über den anderen, wahrscheinlich auch, weil das ja eine Gemeinde mit Menschen war, von einzelnen Menschen zueinander. Das scheint den Verfasser wirklich zu bewegen und er will diese Distanz überwinden, weil er der Meinung ist, alle gehören zu der Gemeinschaft der Gläubigen. Alle gehören zu dieser Gemeinde dazu. Und dabei geht es um Status. Dabei geht es um Status und über den haben wir auch schon gesprochen. Das, worum es in uns in unserem Leben geht, wenn wir uns selbst die Nächsten sind. Der Status. Hier geht es jetzt um Beschneidung. Aber vielleicht denkst du mal drüber nach, was eigentlich dein Status ausmacht. Wenn wir hier zum Beispiel in den Gottesdienst kommen. Hier geht es jetzt um die Beschneidung. Aber ich glaube, jeder von uns hat doch etwas, wo er sagt, so das ist das, was mich identifiziert. Das ist mein Status. Das ist das, was mir wichtig ist. Und da will ich auch dran festhalten, da bin ich auch stolz drauf und da kämpfe ich auch für. Und wenn es sein muss, vielleicht sogar in der Gemeinde, kämpfe ich dafür. Koste es, was es wolle. Was ist mein Status? Der Verfasser sagt hier dann etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, die Beschneidung hat für deinen Status in der Gemeinde keine Bedeutung mehr. Die Beschneidung hat für deinen Status in der Gemeinde keine Bedeutung mehr. Und da löst sich irgendwas auf. Ja, die einen, die sagen, hey, wir sind die Beschnittenen, verlieren diesen Status und stehen auf einmal ganz anders da. Und diejenigen, die darauf gucken und sagen, ah, ihr seid die Beschnittenen und wir nicht, wir sind ja jetzt die wahren Christen, die verlieren dieses Argument gegen die andere Gruppe auch. Also aus beiden Richtungen. Den Judenchristen sagt er, bildet euch nichts auf eure Beschneidung ein. Und den Heidenchristen sagt er, benutzt das ja nicht als Mittel, um ihnen die Mitgliedschaft in unserer christlichen Gemeinschaft zu verwehren und ihnen das Leben dadurch schwer zu machen. Es ist also immer eine beidseitige Mahnung. Es geht da um Distanz, um den eigenen Status zu sichern, um Stolz, der entfernt, um ein sich einbilden auf etwas. Und wir sind ja alle unterschiedlich, natürlich. Aber hier geht es um eine Unterschiedlichkeit, die eher entfernt als sich annähert. Und es geht ja um viel mehr, denn um den Stolz, der dem anderen bewusst sagt, ich bin besser. Ich bin besser. Und jetzt macht Gott was ganz Entscheidendes. Und es wird hier gesagt, in Christus sind diese Unterschiede unter euch aufgehoben. Das ist das, was hier passiert. Den Privilegierten nahen, dem Volk Israel ist er nahe. Jetzt werden aber auch die Fernen zu Nahen. Den Privilegierten Nahen ist er nah und jetzt werden aber auch die Fernen zu den Nahen. Beide Menschheitsgruppen haben durch Jesus einen gemeinsamen Zugang zum Vater. Und die Wand, die sie bisher trennen konnte, die kann sie nicht mehr trennen. Verfeindete Parteien werden in ein ganz neues Verhältnis gesetzt und das passiert wie der Text hier sagt, durch das Kreuz Jesu, in seinem Blut, in seinem Fleisch. Und das verändert die Sicht auf ihre Gemeinde radikal. Und wir haben gerade in einem Lied gesungen, du bist der Beste. Das haben wir Gott zugesungen. Gott ist der Beste. Ich sag oft, ich bin besser, aber wie wär's, wenn ich Gott das wirklich ehrlich zurufe, du bist der Beste. Also der Verfasser benutzt hier ein Bild der Trennung und wie diese Trennung überwunden werden kann. Es geht hier um die Weisung für die Juden, es geht um die Tora, die dem Judentum als eine Art göttlicher Schutzraum galt. Mose umzäunte die Israeliten sozusagen zum Schutz vor den heidnischen Völkern mit dieser Tora. Ein Schutzraum, ein Schutzzaun um das Volk Israel. Ganz klar, zur Identitätssicherung, ganz wichtig. Die Tora ist in diesem Sinn die trennende Scheidewand zu dem, was da passiert bei den Heiden. Aber jetzt geschieht etwas Neues. Jetzt, und das haben wir am Ende von Epheser 1 in der letzten Woche schon gehört, jetzt wird Christus der Alles in Allem. Ja, lest nochmal den letzten Vers aus Epheser 1. Christus wird der Alles in Allem. Und er wird hier bezeichnet als der neue Mensch, in dem sich Gott und Mensch vereinen. Also Christus als Beispiel für die Gemeinde. Und als Verwirklichung der Gemeinde in seinem Leib, wo sich Gott und Mensch vereinen. In seinem Blut, in seinem Kreuz, als Selbsthingabe. Und er überwindet etwas. Und er bringt damit eine Botschaft mit. Eine Botschaft des Friedens allen. Ein Friedensangebot, das auch allen gilt. Den einen nicht mehr und nicht weniger als den anderen. Und er sagt, schließt Frieden mit Gott. Schließt Frieden mit Gott, indem ihr miteinander Frieden schließt. Und andersherum, schließt Frieden miteinander, indem ihr Frieden mit Gott schließt. Das ist seine Message. Worum geht's hier? Und ich glaube, ein Schlüsselwort, das hier steht, kommt, glaube ich, nur einmal in dem Text vor. Es geht um das Wort der Versöhnung. Es geht hier um Versöhnung. Gott gebietet unserem Stolz Einhalt und er schafft Versöhnung. Und auch Versöhnung ist ja wieder ein Verhältnisbegriff, ein Beziehungsbegriff. Und wenn wir letzte Woche darüber nachgedacht haben, was denn eigentlich Gemeinde sein soll, nämlich Hoffnungsgeberin in ihrer Identität und Hoffnungsausbreiterin in ihrer Relevanz, dann zeigt uns der Verfasser hier, womit diese Hoffnung gefüllt werden soll, nämlich mit Versöhnung. Das ist der Auftrag, der konkrete Auftrag der Gemeinde. Und es soll in ihr stattfinden als Bild und als Zeichen für alles, was um sie herum passiert und soll das drumherum mit einschließen. Aber Versöhnung setzt immer voraus, dass ich mir eines Konfliktes bewusst bin, einer Entzweiung. Wo ist denn Entzweiung? Einer Entzweiung, die dadurch überwunden wird, dass die Entzweiten eine neue Basis für ihre Beziehung erlangen. Und daran müssen beide Seiten beteiligt sein, sonst klappt es nicht. Und was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, denn bei Gott wird die Beziehung wiederhergestellt, ohne dass der Mensch etwas dazu getan hat. Er kann es auch gar nicht. Weil Gott Gott ist, weil Gott der Beste ist. Und deswegen das Kreuz als Erkenntnisgrund für uns, für alle, dass der Mensch sich auch gar nicht alleine helfen kann. Er kann es nicht. Und dann vereint Gott Menschheit und sich selbst in diesem einen neuen Menschen Christus. Und er bringt sich selbst so nahe, dass der Mensch es anscheinend nicht aushält. Versöhnung bringt nahe und entfernt nicht. Versöhnung bringt mir mich selbst und dem anderen näher. Und das findet in Jesus statt. Es erinnert mich an die Worte, die Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 5, Verse 18 bis 20, ich lese das in Auszügen, damit die Relevanz deutlich wird. Da sagt er, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Durch Wort und Tat. Das schließt auch wieder die Brücke zu unserem Evangelisationsthema. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Also da ist ein Angebot, was Gott macht, nämlich Versöhnung mit ihm. Und das beinhaltet Versöhnung mit Menschen. Versöhnung mit Gott und mit Menschen bedeutet, vom Fernen zum Nahen zu werden. Und das ist das, was Gott tut. Versöhnung mit Gott und mit Menschen bedeutet, vom Fernen zum Nahen zu werden. Und jetzt versuch mal ganz bei dir zu sein und zu überlegen, wo ist denn in meinem Leben Entzweiung passiert? Eine Distanz, die ich vielleicht nie angegangen bin oder die ich selbst nicht überbrücken kann. Und vielleicht will Gott dich herausfordern, in dieser Woche einem Menschen in deinem Umfeld die Möglichkeit zu geben, von einem Fernen zu einem Nahen zu werden. Denn das ist Versöhnung. Und jetzt steht hier, der Geist Gottes fasst das sozusagen zusammen. Und das halt auch als Geschehen Gottes in seinem Geist zu verstehen. Als Einheit in seinem Geist gemeinsam Zugang zum Vater, zu Gott zu haben, als Akt der Versöhnung. Aber die Bitte von Paulus ist, lass dich zuerst selbst versöhnen. Sozusagen runter vom Sockel. Ich will diese Distanz nicht. Runter vom Sockel hin zum Kreuz, weil da etwas geschehen ist, wobei du dir selbst nicht helfen kannst. Nämlich Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Das schließt uns persönlich ein. Und dann möchte ich aber noch den Blick für uns weiten und uns fragen, wo haben wir als Gemeinde eigentlich Teil an Versöhnung? Wo geben wir Menschen die Chance, von Fernen zu Nahen zu werden? Ja, wir sind wichtig. Und es geht auch nicht unbedingt immer darum, uns selbst zu verlieren, aber es geht darum, uns ins Verhältnis zu setzen. Immer und immer wieder zu Gott ins Verhältnis zu setzen. Also wir lassen uns ins Verhältnis zu Gott setzen, in unserem Stolz, in unserem Ich bin besser, sagen, du bist der Beste. Und wir lassen uns ins Verhältnis setzen zu Menschen und lassen sie von Fernen zu Nahen werden, indem wir runterkommen und mal relaxen und runtergehen, denke ich manchmal so. Also die Identität der Gemeinde ist die der Hoffnungsgeberin. Die Relevanz der Gemeinde ist die der Hoffnungsausbreiterin. Konkret heißt das für uns, Versöhnung zu leben, Distanzen abzubauen, weil Gott uns die Kraft dazu gibt und somit zum Zeugnis in dieser Welt zu werden. In unserer Gemeinschaft, aber auch darüber hinaus. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott zusingen durch die nächsten vier Lieder, dass er der Beste ist.